sind Litti und Olschkich mit Zwischenschicht, der Podcast zum Beruf der Pflege. Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Doppelfolge mit Jeanette, der Pflegedirektorin. Dieses Mal soll es um die Freude am Beruf des Pflegens, Pflegebudgets, psychiatrische Betreuung und natürlich die Pflegekammer gehen. Viel Spaß beim Zuhören.
Es war oft schon das Gefallen, so mal ein bisschen positiver über unseren Job reden, weil wenn du manche reden hörst, denken sie, die ackern in der Kohlegrube oder was weiß ich nicht was.
Ohne Helm.
Übelst negativ, wo ich manchmal fragst, warum bist du denn überhaupt noch hier so? Ne? Aber ich würde dich mal gerne dazu hören, was wir noch machen können. Du bist, wie gesagt, bist selber Krankenschwester.
Also in dem Rahmen, den Gegebenheiten, die jetzt gerade existieren,
ja, meinst du, ne? Lass mal Janet, glaube ich, weil die hat auch schon ein bisschen gegrinst gerade. Ich glaube, sie weiß schon ein bisschen, wo ich hin möchte.
Ja, du hast ja über die Stimmung auch gesprochen oder wie über den Beruf gesprochen wird. Ich würde mir schon wünschen, dass wir diese positiven Erlebnisse, die wir haben, auch gerade Erlebnisse, die wir im Team haben, aber auch Erlebnisse, die wir mit Patientinnen und Patienten haben, dass die nochmal mehr in den Fokus rücken, dass man dieses Positive eben auch wiedergibt und dass man sich darüber unterhält, wie toll der Job ist und warum wir eigentlich diesen Job auch machen. Dass die Bedingungen nicht optimal sind und dass es das nicht ist, was wir gerade haben, was wir in der Zukunft auch wollen und was in der Zukunft auch gut ist. Das ist keine Frage. Dennoch finde ich, dass man mal ein bisschen so mehr auch bei sich selber erstmal anfangen muss, wie man eben damit auch umgeht, auch mit Situationen umgeht, die nicht optimal sind und wie man das nach außen trägt, wie man über seinen Beruf spricht. Das ist für mich schon auch ein Punkt. Man muss nicht alles schönreden, also das meine ich damit gar nicht. Die Dinge, die nicht gut laufen, die soll man auch aufzeigen. Aber das ist das, was man im Kleinen erstmal jeder für sich machen kann und erstmal bei sich selber auch gucken, läuft bei mir auch alles optimal? Bringe ich auch den Enthusiasmus mit, den man braucht, um eben voranzukommen? Was kann ich dazu beitragen, wie die Stimmung im Team auch ist? Bin ich einer, der ständig das Team auch runterzieht? Oder bin ich jemand, der auch mal echt Bock hat zu lachen und eben nicht nur über komische Sachen lacht, die irgendwie sarkastisch sind oder die irgendwie, keine Ahnung, schwierige Situationen im Beruf eben, dass man darüber lacht, sondern einfach, dass man lacht, weil man echt gerade Spaß hat an seinem Job auch, ne, im Miteinander. Und unser Job ist auch das Miteinander. Und auch Spaß, den man mit den Patienten hat. Also
definitiv.
Gibt ja ganz viele tolle Situationen. Ihr wisst es noch mehr, wie ich es weiß, weil es bei mir ist schon ein paar Tage her. Aber wir haben auch tolle Situationen gehabt, ich kann mich heute noch an ganz viele tolle Situationen erinnern mit Patientinnen und Patienten, wo wir einfach auch echt gelacht haben und ja, wo irgendwie die Krankheit dann auch ein bisschen nach hinten gerutscht ist und wir einfach nur irgendwie ja miteinander gelacht haben, wie zwei Menschen, die sich irgendwo draußen in der realen Welt treffen.
Also meine Krankenhauserfahrung beschränkt sich darauf, dass ich Patient war und da hatte ich nicht schon lange.
Du bist immer ein Patient, Olli.
Ist ja oft so. Wer will schon im Krankenhaus sein?
Du bist schon so ein Patient. Ich merke das selber manchmal, ne? Wenn du so ich mache gerne Frühdienste und wenn du dann so unterschiedliche Typen, manche kommen da rein, so, ach, der Frühdienst, also ach, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Aber ist alles scheiße. Ja,
beim achten Frühdienst würde ich jetzt auch so gucken. Ja,
aber dann
die meisten
ich immer
mal
so,
keine acht Frühdienste.
Leute, versucht mal so eine halbwegs positive Grundstimmung hinzukriegen, dann wird es euch auch leichter fallen. Wenn ihr von vornherein so scheiße drauf seid, so die Grundstimmung einfach nicht so gut ist, dann hängt euch das wie Blei den ganzen Tag so über an eurem Gemüt, auch an eurer Arbeitsweise. Ja? Weil dann ist das alles nochmal extra schwer. Als wenn du da so reingehst, du musst jetzt auch nicht komplett manisch da reinsteigen, aber
boah, geil, Frühstück, so, der achte hintereinander.
So ja, jetzt auch nicht, ne? Aber wie gesagt, grundsätzlich so ein bisschen positiv und eher das sehen, was schön ist an dem Tag, dass du wieder mit deinem netten Kollegen, Kolleginnen hast, weißt du, den zweiten oder dritten Dienst mit der gleichen, mit der du immer sehr gerne zusammenarbeitest. Das weiß ich, dass es immer so leckeren Kaffee gibt. Das ist jetzt ein bisschen was, ne? Aber dass man halt, sag mal schnell, dass sich so mit Leitung zum Beispiel drum gekümmert hat, dass noch eine extra Aushilfe gekommen ist, ja, oder ein Zwischendienst, ne, noch dazu gekommen ist. Das erlebe ich oft zum Beispiel bei euch auch im Krankenhaus. Auf einmal ist noch eine Zwischenschicht da, da denke ich so, oh geil, noch ein bisschen Unterstützung. Klar, ne, ist jetzt nicht optimal, weil uns fehlt einer im Frühdienst, das passiert mal, aber wenn da noch eine Zwischenschicht kommt, Mann, wenigstens was. Und nicht so, ja, wie nur eine Zwischenschicht. Weißt du, das soll jetzt reichen hier.
Das ist ja nur ein halber Mann.
Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Weißt du, wie ich das meine so? Ich glaube, das sind schon so kleine Faktoren. Ne? Aber wenn du jetzt persönlich, wie soll ich das anders ausdrücken? Wenn du von den Stationen auch zu denen da oben gezählt wirst, und das kommt bestimmt auch mal vor, wie fühlst du dich da so?
Also, dass sie gedisst wird, meinst du, oder was?
Naja, so die da oben, wie ich ja selber auch schon gesagt habe, die da aus der Teppichetage.
Ja, das ist immer so die da oben, das kenne ich auch, also von meiner stationären Arbeit noch, die da oben, ja. Ich finde es immer, ich fühle mich nicht wie die da oben, ja, weil das würde irgendwie mich auf ein anderes Podest heben und das bin ich nicht. Also jedes Rädchen im Krankenhaus ist ein wichtiges Rädchen und wenn das nicht funktioniert, dann kann so ein Krankenhaus nicht funktionieren.
Aber wenn du nicht funktionierst, funktioniert noch viel mehr nicht.
Wenn Liddy nicht funktioniert, funktioniert auch ganz viel nicht. Das hat auch ganz große Auswirkungen.
Gibt es keine mehr.
Wenn ich nicht funktioniere, dann hat es auch ganz große Auswirkungen.
Der Markt ist leergefegt.
Ja, ich fühle mich nicht als die da oben, weil ich, wie gesagt, ich bin nicht woanders. Ich bin auch mittendrin, auch wenn sich das für manche manchmal nicht so anfühlt oder wenn man das auch nicht immer mitkriegt, weil ihr seid ja auch in verschiedenen Schichten, ja. Also wir sehen uns ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag, selbst wenn ich jeden Tag auf der Station wäre, was natürlich nicht bin bei den vielen Stationen, merkt man mich, glaube ich, schon öfter auch, weil ich natürlich ganz engen Kontakt mit den Stationsleitungen habe und das, was die Stationsleitungen machen.
Du bist der Schatten, den alle Nacken haben.
Genau, kommt ja auch sozusagen von der Pflegedirektorin.
Ich frage das nochmal anders. Eine Pflegedirektorin, darf die eigentlich auch noch emotional sein, so nach außen hin, oder muss die immer rein sachlich sein, am besten noch die Finanzen im Kopf bloß? So ist nämlich auch manchmal unser Bild so. Na, ich hau das gerade mal jetzt mal so rein.
Okay, also ich glaube, eine Pflegedirektorin muss auch mal emotional sein, weil ich bin auch nur ein Mensch.
Damit meine ich aber nicht mich anschreien, sondern nee, Gefühle zeigen.
Nicht anschreien.
Das ist auch Emotionalität.
Ja, das ist aber 80er. Das gibt's.
Nein. Ich finde, man muss vor allen Dingen, das ist so der Schlüssel, man muss authentisch sein. Und wenn ich authentisch sein will oder bin, dann kann ich auch mal sagen, heute ist auch mal ein blöder Tag und ich finde es jetzt auch irgendwie blöd, dass du mich jetzt hier auf dem Flur von der Seite anmachst.
Ja.
Und genauso kannst du mir auch mal ansehen, dass ich nicht einen guten Tag habe. Das finde ich alles gar nicht schlimm. Also ich fühle mich da auch nicht irgendwie angreifbar oder so. Und wenn man zu mir kommt und irgendwie, das läuft nicht bei mir irgendwie ganz gut an dem Tag oder hat man einen schlechten Tag oder so, dann finde ich das nicht schlimm, wenn es jetzt jemand merkt und dann irgendwie sagt, naja, komm, willst du auch mal sprechen? Also es ist ja nicht immer nur eine Einbahnstraße, ja, dass alle zu mir kommen und sagen, du, ich brauche mal Rat oder ich möchte mit dir sprechen oder mir geht's nicht gut oder mir geht's jetzt besonders gut, deswegen will ich mit dir sprechen, sondern es geht ja auch mal umgekehrt. Also ich hole mir auch mal Beratung bei den Kollegen und mein näheres Umfeld, da quatscht man auch mal und sagt, Mensch, war irgendwie ein blöder Tag oder bin ich so gut drauf.
Und das wird dir nicht als Schwäche ausgelegt?
Nicht spürbar. Also in meinem näheren Umfeld auf keinen Fall.
Sollte es auch grundsätzlich nicht, ja, aber ne?
Aber wie gesagt, ich bin relativ häufig authentisch. Ich mag das nicht, wenn Führungskräfte eine Rolle spielen und dann auf einmal umschalten und privat sind sie so komplett anders. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Das merken auch die Mitarbeitenden. Ja. Also ich habe da auch so meine Erfahrung im Laufe meines Lebens. Da waren auch einige Führungskräfte dabei, die waren schon auch sehr, wie soll man sagen, ja, nicht authentisch. Also da hat man schon auch gemerkt, dass das irgendwie so aufgesetzt ist oder so. Und durchschaut man
zu GZSZ, die kommen in allein.
Ja, das durchschaut man und dann wird man auch aus meiner Sicht nicht ernst genommen.
Aber mal als Pflegedirektorin stelle ich mir gerade so vor, mal so frei rausgesagt, man kriegt ja eigentlich von allen Seiten nur auf die Fresse. Oben heißt es denn, von oben kriegst du gesagt, pass auf, du hast das Budget überschritten. Ihr habt zu viel Geld ausgegeben. Nach unten musst du verkaufen, warum wir jetzt kürzen müssen. Da, hier und da, XY. So. Also Freunde macht man sich doch eigentlich grundsätzlich da, Freunde machen ist schwer, oder?
Naja, also, ja, das hört sich immer alles so radikal an, oder?
ja!
Hab, glaube ich, echt eine komische Vorstellung.
Ja, dann klär mich auf. Aber ist doch so, oder? Ihr habt doch ein bestimmtes Budget vorgegeben. Es gibt aber mit Sicherheit, wird irgendjemand sagen, für das Krankenhaus Jahresbudget so und so. Und das wird dann aufgeteilt, wie so ein Törtchen, der darf das verbrauchen, der darf das verbrauchen, der darf das verbrauchen. Und dann wird geguckt, okay, wer hat Budget eingehalten, wo ist man drüber, dann gibt es bestimmt Benchmarks im Laufe des Jahres, wer ist im Plan, wer ist im Soll, wer nicht, wo muss man ran.
Naja, ihr müsst es ein bisschen anders sehen. Ich habe ja auch ein Interesse, habe ja auch die Verantwortung sozusagen, dass dieses Krankenhaus sich finanzieren lässt. Einnahmen, Ausgaben, ja. Also wir müssen ja auch, sind ein Krankenhaus, muss ja auch wirtschaftlich arbeiten. Und im Direktorium habe ich auch die Verantwortung, nicht nur für die Pflege, sondern die Verantwortung dafür, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Das heißt,
entschuldige mal, gut, Janet, ganz wichtig, bevor ich es vergesse. Wie siehst du das? Bist du der Meinung, dass ein Krankenhaus wirtschaftlich arbeiten sollte? Das sage ich jetzt ohne Wertung. Weil ganz oft habe ich immer schon gehört, es kann nicht sein, dass in der Pflege dass das Geld da eine Rolle spielt, so nach dem Motto, ja, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist, dass es sich, dass Einnahmen, Ausgaben sich decken müssen, das kann nicht sein, das passt nicht zum Thema Pflege. Wie siehst du das?
Ich glaube, dass ein Krankenhaus grundsätzlich wirtschaftlich arbeiten muss. Ja, das heißt aber nicht, dass das Finanzierungssystem, was wir gerade haben, dass ich das gut finde. Aber wirtschaftlich zu sein, das finde ich, muss man
plus,
in jedem Bereich. Plus
minus null und nicht plus 100 Millionen.
Naja, ich sag mal, wirtschaftlich heißt für mich auch, das Geld nicht rauszublasen für irgendwas, sondern wirklich sinnvoll einzusetzen und auch sachgerecht einzusetzen.
Ja, du brauchst ja auch einen Plus, wenn du Investitionen machen willst. Wer soll das Haus sanieren? Wer soll neue Geräte anschaffen?
Das muss der Senat machen. Also Geräte, das Haus, das Krankenhaus, aber das Bauliche, die Substanz, muss der Senat sich eigentlich drum kümmern, was er aber nicht macht.
Dass ein Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen sein soll, das finde ich schwierig, ja, aber dass wir wirtschaftlich arbeiten, das müssen wir sein, weil es kann auch nicht sein, wenn wir Dinge irgendwie refinanziert kriegen oder wir kriegen Zuschüsse oder so, dass wir unwirtschaftlich das Geld irgendwo raushauen.
Ja.
Das geht eben auch nicht. Also man muss sorgsam mit den Ressourcen umgehen. Grundsätzlich ist es ja alles unser Steuergeld.
Ja.
Also da habe ich ja auch eine Verantwortung
für.
Deswegen Wirtschaftlichkeit, das Prinzip der Wirtschaftlichkeit schon, aber dass ein Krankenhaus als Wirtschaftsunternehmen geführt wird, das ist schon schwierig. Die Finanzierung, die wir haben, ist schon eine schwierige Situation. Ja, dass man sozusagen für die Patientenversorgung, dass man wie soll ich das erklären? Dass man für bestimmte Fälle einen bestimmten Satz kriegt. Und
eine Fallpauschale.
Ja, dass man die Fallpauschalen praktisch. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ja, okay, ja, immer dieses Thema Fallpauschalen wird ja jetzt heiß diskutiert und soll ja angeblich auch irgendwie angegangen werden. Angeblich.
Genau, also es gibt
neue Ideen
wahnsinnig
da,
wichtig.
Ja.
Genau, also wir müssen die Finanzierung von Krankenhäusern auf andere Füße stellen.
Ja.
Ja. Sag mal, Janet, so apropos Wirtschaftlichkeit. Was macht es mit dir so, wenn du so, was weiß ich, Tausende von Euro für Leasing, für Leiharbeit ausgeben musst? Und du auch keine andere Wahl hast, weil es nichts auf dem Markt gibt, also musst du diese Leasingkräfte nehmen, also ich gehöre ja auch dazu, ne? Und musst die wirklich teuer bezahlen, wirklich sehr teuer, ne? Was macht das so mit dir? Also mir hat mal ein guter Freund gesagt, er sagt so, Thomas, ey, ich würde lieber von dem Geld mal wieder das Haus sanieren, also beziehungsweise mal die Flure streichen lassen. Es tut mir wirklich in der Seele weh und ich finde es grundsätzlich, ich kann nicht verstehen, aber eigentlich finde ich es zum Kotzen, dass es diesen Zweitmarkt gibt und der sich immer mehr ausbreitet und mich dadurch unter Druck setzt. Was macht das mit dir?
Also der Leasing hat grundsätzlich schon was Positives, wenn man das in einem gewissen Rahmen hält.
Ja, so wie es mal geplant war, ne?
Genau, so wie es mal geplant war, wo es
Ausfallmanagement.
Genau, als ich so in die Pflege gekommen bin, da war Leasing halt, wenn absolut gar nichts mehr ging, absolute Notfälle, dann hat man eben auf Leasingfirmen zurückgegriffen in einem absolut übersichtlichen Rahmen. Was sich jetzt entwickelt hat, aus meiner Sicht, ist eine absolute Preisspirale. Das ist ein Markt, der sich da aufgebaut hat, der irgendwie neben dem System im Krankenhaus oder in der ambulanten Versorgung ist. Und mir tut das Geld schon weh auch. Wie gesagt, das sind alles unsere Steuergelder auch. Also ich bin ja auf der einen Seite Pflegedirektorin, auf der anderen Seite aber auch Bürgerin dieses Staates. Und ich zahle auch, wir zahlen alle dafür eben auch die Steuergelder. Und ich finde, dass dieser Markt sich in eine falsche Richtung entwickelt hat. Und dass wir, also ich wünsche mir schon, dass wir diese Gelder, die wir da ausgeben, für andere Dinge benutzen, auch für unsere eigenen Mitarbeiter ausgeben können.
Ja, ja, ja.
Das würde ich mir schon wünschen. Und dass man so wieder auf ein normales Niveau zurückkommt.
Dann kommt aber immer das Argument so nach dem Motto, naja, das viele Geld, was ihr für diese Leasingkräfte raushaut, warum gebt ihr das nicht uns, beziehungsweise für bessere Bedingungen, anders gefragt, das, was ich als Leasingkraft kriege, flexiblere Arbeitszeiten, Urlaubsplanung ein bisschen flexibler, dass ich nicht schon im Juli wissen muss, wie ich den ganzen nächste Jahr Urlaub habe. Ne? Und halt Wochenendarbeiten möchte ich auch nicht so gerne.
Mehr Geld, darfst du nicht vergessen.
Mehr Geld. Obwohl, so viel mehr Geld ist das gar nicht mehr. Wenn man sich das mal so durchrechnet, was es noch an Weihnachts- und Urlaubsprämien gibt, sind die schon ganz gut dabei. Also, ne, das hat sich gut angeglichen. Aber wie gesagt, diese Extra-Goodies, so mit Wochenende und so weiter, dann kommt immer so, ja, wenn wir das allen gewähren, dann macht ja keiner mehr Wochenendarbeit. Ist es aber wirklich so? Könnte man nicht auch so ein bisschen mehr, was diese Leasingfirmen anbieten, auch im eigenen Haus anbieten? Ihr fangt ja gerade schon an mit diesen Pool-Geschichten und so weiter und so fort.
Also für mich gibt es gar keinen Grund, außer vielleicht das Finanzielle, aber das kannst du besser beurteilen.
Mir geht es wirklich um Urlaubsgeschichten, weil ich will nicht im Juli schon wissen, wie ich das ganze nächste Jahr, das ist mir echt zu eng gezurrt. Mit Wochenende, eins würde ich auch machen oder so, aber ich lasse dich jetzt erstmal quatschen, ich will nicht schon wieder alles vorwegnehmen.
Es gibt ja schon ein paar Regularien, die können wir nicht verändern, also dass wir jetzt alle zum Beispiel zur richtigen Zeit den Urlaub abgeben müssen, weil der auch in die Mitbestimmung zum Betriebsrat muss und so, das sind ja alles so Sachen, die sind halt einfach da, die kann ich auch nicht verändern, weil es müssen einfach bestimmte Gremien gewisse Dinge auch freigeben und da muss man ihnen auch die Zeit dafür geben, bevor das Jahr anfängt, sowas kann ich nicht umgehen. Ja, also sage ich mal jetzt die Urlaubsplanung irgendwie kurzfristig machen, im Gegensatz zu allen anderen, sowas funktioniert nicht. Ja. Aber wir haben eigentlich die Rahmenbedingungen in fast allen Krankenhäusern über Mitarbeiterpools geregelt. Deswegen verstehe ich nicht so ganz die Argumentation, warum man dann eigentlich in die Krankenhäuser nicht zurückkommen kann. Das mit dem Geld, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, das ist nicht mehr so der Unterschied. Nö. Das wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Ansonsten haben wir die Rahmenbedingungen in Mitarbeiterpools.
Erzähl mir mal die Mitarbeiter, ich habe das schon mal mitgekriegt. Kannst du uns da ganz kurz mal was zu sagen, was da so die Besonderheit ist?
Na, die Besonderheit im Mitarbeiterpool ist, dass du vom Prinzip her sagen kannst, wann du deine Arbeitskraft zur Verfügung stellst. Du hast ganz normalen Arbeitsvertrag mit dem Krankenhaus und in dem Mitarbeiterpool, so ist es bei uns, kannst du dann sagen, wann du arbeiten kannst, wann du möchtest. Es gibt sicherlich auch Dinge, wo man drüber sprechen muss, dass man so ein bisschen das Prinzip der Gerechtigkeit muss auch im Mitarbeiterpool gewahrt bleiben. Also da jetzt, dass jetzt irgendwie immer alles möglich ist und es völlig egal ist, wann wir wie wo einsetzen, das ist so Nehmen und Geben. Da kann man aber, denke ich, gute Lösungen finden und gerade auch, wenn Menschen in einer Situation sind, wo sie jetzt gerade irgendwie schwierige Situationen haben, weil sie Angehörige pflegen oder weil die Kinderbetreuung nicht gewährleistet ist. Beruf und Familie ist bei uns ein riesengroßes Thema im Krankenhaus. Da wollen wir und müssen wir einfach auch nochmal anders denken. Und wir müssen verschiedene Lebensmodelle auch bei uns im Krankenhaus Möglichkeiten bieten, dass man diese Lebensmodelle eben auch führen kann und trotzdem in der Pflege arbeitet. Und da bieten sich die Mitarbeiterpools einfach auch an, dass man da viele Absprachen treffen kann, die man jetzt auf einer Station nicht treffen kann, weil man da festes Team hat, dann schon gucken muss, auch das Prinzip der Gerechtigkeit auch schon nochmal mehr einhalten muss. Aber auch da haben wir es jetzt zum Beispiel auf einer Station sehr gut hinbekommen, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Wir haben eine Station, wo die Mitarbeitenden den Dienstplan zum Beispiel völlig selbstständig schreiben.
Oh, cool.
Sagen, wann sie wie wo arbeiten können. Dadurch hat sich in diesem Team auch so ein bisschen Verständnis für den anderen entwickelt, dass sie sagen, du morgen, also nicht morgen, sondern in 2 Monaten, also der Dienstplan wird schon 2 Monate im Voraus geschrieben, dass man dann sagt, du, da Montag, Dienstag kann ich ja eigentlich immer nicht so, da machst du ja, aber diesmal würde ich das machen, weil da hast du einen besonderen Termin. Und dann, die nehmen so aufeinander Acht, so geben aufeinander Acht, das finde ich total toll. Und die Leitung, die guckt am Ende nur noch, ob irgendwelche Fehler drin sind, dass man die jetzt vielleicht nicht beim Betriebsrat so einreichen kann, weil da einfach arbeitsrechtliche Hürden noch drin sind. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann wird der durchgereicht in die nächste Instanz sozusagen.
Was ist denn das für ein Aufwand? Da muss noch zum Betriebsrat, wenn man einen Arbeitsplan macht? Das gibt es auch in keinem Unternehmen in der freien Wirtschaft, so ein Quatsch.
Naja,
genauso wie ein Urlaubsplan, der diversen Gremien vorgelegt werden muss, ein halbes Jahr vorher. Das habe ich noch nirgendwo aus der freien Wirtschaft gehört.
Das sind aber Arbeitnehmerrechte und ich sag mal so, grundsätzlich, wenn es gut miteinander läuft, braucht man darüber nicht diskutieren. Aber wenn du halt einfach eine Leitung hast, die dir da ständig 10, 12 Dienste am Stück reindrückt oder kurze Wechsel und so weiter und so fort, dann ist es schon wichtig, dass da noch ein oberes Gremium drüber wacht und da in dem Falle auch dann sagt, nee, das geht nicht, das kann geht arbeitsrechtlich
nicht. Kann man doch mal einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau installieren, an die man sich wenden kann, wenn irgendwann sich hinhaut. Aber deswegen alle Dienstpläne zu überwachen. Warum kann man nicht in der Station überlassen, einfach einen Urlaubsplan zu machen und die Stationsleitung übernimmt die Verantwortung dafür, ja, dass das es funktioniert?
Das funktioniert ja so nicht. Das ist ja nicht das richtige Leben. Also im Krankenhaus auf keinen Fall.
So ist es in jedem Unternehmen.
Na, das stimmt so nicht.
Na also, komm, nee. Ich habe auch in der freien Wirtschaft gearbeitet. Also, und kennst du die Leute,
spätestens,
in der freien Wirtschaft,
wenn du
arbeiten,
eine Personalvertretung, Betriebsrat oder ähnliches hast.
Der durfte bei uns gar nicht gewählt
die
werden.
Haben, ja, eine Überwachungspflicht. Wir haben eine Überwachungspflicht, dass die Regularien, die sich zum Beispiel aus dem Tarifvertrag oder was ergeben, oder Arbeitsgesetze, dass sie eingehalten werden. Und deswegen kann das natürlich nicht sein, dass da jeder irgendwie sein Ding macht, sondern da muss natürlich auch das Gremium drüber gucken, ob die Gesetze auch eingehalten werden und die Regularien. Das ist schon auch alles gut so. Fakt ist aber, um nochmal zu dem Thema zurückzukommen, Mitarbeiterpool, ja, so grundsätzlich haben wir die Möglichkeiten und es gibt meines Wissens in sehr, sehr vielen Häusern, dass wir das genau eingerichtet haben, damit die Menschen eine Alternative zu Leasingfirmen haben.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das auch schon mal gehört und ich finde das wirklich ein spannendes Thema. Also ich habe mich damit auch schon ein bisschen beschäftigt, so als Alternative. So ist nicht.
Ja, da kriege ich ja doch noch.
Da können wir nochmal außerhalb des Podcasts drüber reden. Jeanette, da brennt mir noch was auf der Seele, was ich, wenn ich schon mal eine Pflegedirektorin da habe, auch gerne mal mit dir besprechen möchte. Der Pflegeberuf bzw. überhaupt im Gesundheitswesen zu arbeiten, ist auch emotional schon sehr ein anstrengender Beruf, muss man einfach sagen. Wir erleben viel Not, Leid, Elend, ja, Krankheiten, Tod und so weiter und so fort. Das gehört nun mal dazu. Und genau dieser Spruch geht mir mittlerweile richtig auf den Keks, so wenn ich immer höre, ja, das hat man sich, weiß man ja, wenn man diesen Job macht, dass das dazugehört und das musst du irgendwie verarbeiten. Geh mit deinen Kollegen nach Feierabend ein trinken oder quatsch mit deiner Frau drüber und dann ist das erledigt. Und ich finde heutzutage, wo wir über viele Sachen neu denken, finde ich es eigentlich schade, dass auch in eurem Haus das nicht gang und gäbe ist, dass eine psychologische Betreuung stattfindet. Obwohl es eine große Psychiatrie in diesem Haus gibt, ist es nicht selbstverständlich. Was heißt selbstverständlich? Selbstverständlich möchte ich so gar nicht sagen. Aber das ist halt, dass man einfach sich mal an jemanden wenden kann. Also man muss da so ein Formular ausfüllen, beziehungsweise einen Antrag und da geht's schon los. Das ist für viele Menschen echt eine Hürde, weil manchmal, ich erlebe das in einem oder anderen Haus, ich will jetzt nicht schon wieder sagen, ja, in dem und dem Haus, weil darum geht's gar nicht. Aber ich erlebe das, dass da eine Psychologin auch mal, da reden wir es auch ganz klar an, über die Station geht und Gesprächsbereitschaft zeigt. Einmal fürs Personal, aber auch für die Patienten. Ja, und das würde ich mir noch wünschen, dass es das auch gibt im Kiezkrankenhaus. Weil ich finde das wichtig. Weil, ich bin jetzt schon lange dabei. Ich bin über 20 Jahre dabei. Ich kann mich mittlerweile schon ein bisschen besser reflektieren. Aber auch ich habe manchmal so meine Momente, wo ich denke so, scheiße, was ist das hier gerade? Was bedrückt mich hier? Was macht mich gerade so fertig? Und ich habe das dann auf der einen Station auch erlebt, wo so eine Psychologin auf mich zukam und ich einfach offen reden konnte und ich mich hinterher besser gefühlt hatte. Und ich finde, das gehört mit, diese psychische Hygiene, die gehört mit dazu. Was sagst du dazu? Du bist ja selber mal, ne, auch wieder da, selber Krankenschwester gewesen oder bist es auch immer noch in der Seele? Und glaube ich, weißt schon, was ich so meine, so den einen oder anderen Moment, oder?
Ja, also das, was mir natürlich auch oder uns auch geholfen hat, ist, was du gesagt hast, dieses Alltägliche, dass man halt im Team darüber quatscht. Man braucht ab und zu aber auch weiterführende Unterstützung, das finde ich schon. Ich weiß nicht, ob damit geholfen ist, dass jeden Tag irgendwie eine Psychologin durch die Gegend läuft und Ansprechpartner für dich ist, weil ich glaube schon, dass das auch so ein Teil der Aufgabe der Leitung ist, dich da auch immer zu bestimmten Themen einfach auch mal abzuholen, dich auch mal ins Büro zu holen, dir mal einen Kaffee zu geben und zu sagen,
du. Aber so traumatische Erlebnisse, Jeanette?
Traumatische Erlebnisse, gar keine
Frage. Und die
erleben
wir täglich schon auch, ne? Also ob es immer gleich traumatisch ist, aber auch schon belastend, psychisch belastend,
ja,
auf jeden Fall.
Ja, belastend schon, aber traumatisch würde ich jetzt, also täglich, das würde mich jetzt...
Täglich ist...
Ja. Was wir anbieten ist, das ist vielleicht noch nicht so ganz bekannt, ist, dass wir in der Krisenintervention auch für Mitarbeitende anbieten, wenn wir jetzt wirklich Situationen hatten, die schwer zu verarbeiten sind. Man hat ja wirklich mal Situationen, wo es einfach nicht reicht, dass man mit den Kolleginnen und Kollegen darüber spricht. Dann ist es schon eine Möglichkeit, da eben auch Unterstützung zu bekommen. Vielleicht ist die Hürde da noch ein bisschen hoch. Also das finde ich eine gute Anregung, was du gerade sagst. Wir haben eine große psychiatrische Abteilung und ich weiß, dass wir da auch immer gut Unterstützung auch bekommen können. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, wenn Dinge passiert sind, Übergriffe oder so jetzt auf den Stationen. Das passiert ja auch in einem Krankenhaus. dass die Leitungen auch immer dahingehend beraten, dass man in die Psychiatrie eben auch gehen kann und da in die Krisenintervention und da auch Unterstützung bekommt und auch Gespräch bekommt als Mitarbeitender.
Aber manchmal ist dieser Weg gehen so, weißt du,
ja,
das war das, was ich meine. Das war das Schöne, wenn jemand auf mich zugekommen ist. Ich habe gar nicht die Erwartung gehabt, aber auf einmal stand jemand da und automatisch konnte ich mich dem mitteilen und habe mich hinterher besser gefühlt. Weil man erstmal irgendwo hingehen muss, ist schon eine große Hürde, sich dann auch zu öffnen. Und dann ist der nächste Punkt die Patienten. Wir hatten jetzt mehrmals einen Patienten, der dringend Hilfe benötigt hat und wir mussten jeden Tag aufs Neue ein Konsil stellen. Wo ich mir dachte,
was ist denn ein Konsil?
Eine Anfrage, ob bitte ein Arzt, ein Psychologe, Psychiater vorbeikommen könnte und sich den angucken könnte. So wie du ein HNO-Konsil, wenn einer was mit Ohren hat oder mit Augen oder so, ne, dann kommt der vorbei. Wo ich mir dachte, das ist doch jetzt bekannt, dass der hatte eine Angststörung, der Patient. Wo ich mir dachte, das ist doch jetzt eindeutig bekannt. Könnt ihr nicht einfach jeden Tag oder zumindest jeden zweiten Tag neu kommen? Nein, es musste immer eine Anfrage gestellt werden, wahrscheinlich um das kostenmäßig abzurechnen. Aber das ging mir in meinen Kopf nicht rein. Das war mir echt so.
Ja, aber das sind ja die Hürden immer, die du hast, dass du solche Dinge einfach abbilden musst, damit du da die Finanzierung auch sicherst. Ja, das sind so Hürden, die sind schwer zu verstehen. Die sind aber leider in unserem System so. Fakt ist, dass wir für Stationen, wo sehr viel Belastung und sehr oft Belastung ist, einfach auch immer wieder mit Supervision reingehen müssen. Das machen wir auch.
Weil das habe ich gemerkt, da muss ich noch kurz was sagen. Früher auf den peripheren Stationen war ich körperlich angestrengt. Da hatte ich öfter Rückenschmerzen und so, war körperlich belastet da. Jetzt auf der Intensiv muss ich sagen, wir haben auch schon über 10 Jahre, ist es kopfmäßig anstrengender, definitiv. Mhm. Also es gibt so manche Tage, wo ich auf dem Parkplatz stehe und denke, wie heiße ich eigentlich und wo wohne ich? So, weißt du? So, und das sind nicht immer so, wie gesagt, nicht immer traumatische Erlebnisse, aber es sind manchmal auch schon so, und wenn es einfach nur traurige Momente ist, weil intensiv ist nun mal viel Tod und Sterben.
Aber Lizzie, was erwartest du denn konkret, muss ich jetzt mal fragen?
Was ich gesagt habe, das ist dieses Angebot einer psychologischen Betreuung mehr intensiver bzw. transparenter gemacht wird in so einem Haus. Wo wir, was noch dazu kommt, wo wir in diesem Haus viele Polytoxikomanen.
Was für ein Ding?
Internet?
Gift? Polyphil?
Patienten, die viele verschiedene Drogen, also Drogenabhängige, aha, Alkoholiker, ne? Also wirklich auch psychisch anstrengende, auffällige Patienten haben.
Die brauchen auf jeden Fall auch einen Psychologen.
Die und aber auch die Patienten, auch das Personal, die mit denen zusammenarbeiten, die mit denen arbeiten, beziehungsweise die sie pflegerisch versorgen.
Was wir zum Beispiel im Haus auch haben, und das wird wahrscheinlich nicht so verbreitet sein, weil du eben auch in einer Leasingfirma arbeitest. Also es wäre auch ein Vorteil, fest im Haus zu arbeiten, sind Coaching-Sprechstunden. Das sind genau so eine Sprechstunden, die angeboten werden, wo man sich praktisch da auch nochmal so grundlegende Hilfe holen kann, wie man einfach mit Situationen umgeht. Das ist jetzt natürlich in dieser Akutsituation, die du beschreibst, nicht die sofortige Lösung bringt, das ist keine Frage, aber wir haben halt eben auch Angebote, wie wir mit solchen Dingen umgehen, wie man lernt, damit umzugehen oder einfach auch Themen bespricht, die einen irgendwie im Arbeitsleben gerade berühren. Also dieses Angebot haben wir auch.
Weil das war mit ein Grund, warum ich unter anderem in dieses Krankenhaus so gerne komme. Psychisch kranke Menschen bzw. Drogenabhängige und so werden in diesem Krankenhaus auf Augenhöhe behandelt. Oft erlebe ich es noch in so Häusern, so nach dem Motto, ja, wie, sie hat ein Drogenproblem, ist selber schuld, beziehungsweise was ist denn mit dem so, die müssen wir erstmal fixieren und mit Medikamenten ruhig stellen, ne? Und das erlebe ich im Kiezkrankenhaus ganz oft, so wirklich auf Augenhöhe und eine adäquate Betreuung da stattfindet. Das habe ich da unter anderem auch nochmal neu gelernt, ja, und auch Vorurteile abgebaut, fand ich echt ganz klasse.
Ja, finde ich auch total wichtig,
ja,
weil alle Patientinnen und Patienten haben das Recht, gut versorgt zu werden,
ja, na,
egal in welcher Situation sie stecken. Klar, und gesagt, das ist auch unsere Profession.
Die entscheiden und so.
Das ist unser
und
Job, genau dies zu tun.
Wir greifen dann immer so nach dem Gesundheitsminister.
Ist mal weg davon.
Der Gesundheitsminister, der muss jetzt...
aber Janet, danke auch dafür deine offene Art.
Das ja, wollte ja auch Psychologen hier.
Um Gottes Willen.
Wo ich mir denke so, wie schaffen wir
das? Janet, wie ist deine Haltung eigentlich zum Thema Gewerkschaften? Jetzt gerade ist das Thema Pflegekammerbucher, buchen wir Bund und Verdi und so weiter. Da gab es auch den ganzen Streiks jetzt und so weiter und so fort. Also wie siehst du grundsätzlich das Thema Gewerkschaft? Ist das positiv besetzt bei dir oder eher so zwiespältig?
Haben wir uns das also grundsätzlich, Gewerkschaften sind total so wichtig. Alter. Gewerkschaften gibt es schon sehr lange und Gewerkschaften haben auch ganz viel erreicht schon für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. So, die sind einfach wichtig, um gewisse Rahmenbedingungen auch zu verhandeln, im Zweifelsfall auch mit Streik dafür zu sorgen, dass sie durchgesetzt werden, zumindest, dass man Kompromisslösungen findet. Tarifabschlüsse sind ja immer Kompromiss. Jeder muss was abgeben von dem, was er verlangt hat. Und es ist auch gut so, dass man da am Ende auch Lösungen finden muss und auch findet. Deswegen, ich verteufel Gewerkschaften gar nicht. Was manchmal verwechselt wird, ist Gewerkschaften und berufspolitische Verbände zum Beispiel. Und das finde ich manchmal schwierig, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, das muss die Gewerkschaft regeln. Das ist Berufspolitik ist nicht die Aufgabe von Gewerkschaften. Berufspolitik machen die Berufsverbände. Und da kommen wir zu unserem Lieblingsthema und das Thema, wo du wahrscheinlich auch sehr oft da drauf kommst oder deine Gäste darauf kommen, ist ja dieses Thema Berufskammer, Verkammerung. Also
Pflegekammer.
Pflegekammer. Ja, und deswegen Gewerkschaften, absolut, ich verteufel gar nicht Gewerkschaften. Aber ich denke, dass...
Wie zufrieden warst du mit den Ergebnissen, die jetzt bei der letzten... Geschichte beim letzten Streik vereinbart wurden. Da habe ich auch schon sehr zwiespältige Meinungen gehört. Am Anfang positiv, oftmals ist es umgeschlagen ins Negative im Nachgang, weil sie dann gemerkt haben, hat sich ja doch nicht viel verbessert, sondern ist nur anders geworden, genauso schlecht wie vorher, nur anders. Wie hast du das wahrgenommen?
Da ist mal die Frage, was man so erwartet hat, was das Ergebnis sein soll. Also da sind ja sehr hohe Erwartungen dran gewesen, dass sich Situationen grundlegend verändern. Und viele Situationen haben einfach viel damit zu tun, wie viele Pflegekräfte wir an Bord bekommen. Und durch den Abschluss des Tarifvertrags hat man ja jetzt erstmal grundsätzlich nicht mehr Pflegepersonal an Bord.
Ja.
Deswegen, ja, was soll ich dazu sagen?
Ich glaube, du hast genug gesagt.
Die Situation, viele Dinge sind schwieriger geworden, auch für mich auch schwieriger geworden.
Ich kann mir vorstellen, der Arbeitsalltag wird das arg beeinträchtigt haben, oder?
Der Unmut ist auch natürlich auch da, weil die Erwartungen relativ hoch waren an diesen Abschluss, dass sich Dinge grundlegend verändern. Dinge können sich aber in kurzer Zeit nicht grundlegend verändern und schon gar nicht, wenn sie mit der Personalmenge zu tun haben. Ja, ich kann nur die Menschen einstellen, die auch sozusagen am Markt da sind und die bei mir arbeiten wollen. Das ist erstmal das, was ich tun kann und das tun wir sehr exzessiv, für uns auch zu werben und dafür zu werben, dass wir Unterstützung benötigen, damit sich die Arbeitsbedingungen eben auch verbessern. Aber wenn das so nicht eintritt, dann wird es halt auch schwierig.
So, jetzt bist du ja Pflegedirektorin. So, jetzt sagen wir mal, jetzt mal ein bisschen Fantasie noch so auf den Abend hier, so 10 Jahre weiter, vielleicht nicht Gesundheitsministerin, aber schon in so einem entscheidenden Gremium, wo du wirklich mal was mitentscheiden kannst. Gesamtpolitisch. Nicht nur für dein Krankenhaus, sondern insgesamt. Wo würdest du denn als erstes dran drehen? Also, wenn du es könntest. Hätte, wenn und aber ne, so ein bisschen würde ich es gerne mal wissen.
Ich würde die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir eine Bundespflegekammer gründen können. Weil es aus meiner Sicht die einzige Lösung ist, wie wir eine starke Stimme haben. Wir haben 1,2 Millionen Pflegefachkräfte in Deutschland. Wenn die alle eine Sprache sprechen würden und alle eine Stimme hätten, kanalisiert, dann würde es Wumm ins Karton machen und wir hätten eine riesengroße, starke Stimme. Und das ist für mich der Schlüssel dafür, dass wir gehört werden.
Warum machen wir denn nicht?
Ja, das frage ich mich auch, weil ich weiß nicht, warum so viele Menschen dagegen sind. Ich frage mich das. Ich kann dir die Frage nicht beantworten, vor was man Angst hat.
Wer ist denn alles dagegen? Krieg ich Angst
vor mir? Ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ne, auch schon vorhergehend im Podcast, ich bin nicht grundsätzlich dagegen, aber ich bin skeptisch, weil ich denke, wieder so ein Organ, was mir von oben herunter da sagen will, wo es lang geht. Und dazu noch irgendwer, am besten wieder nicht aus der Pflege.
Aber das ist doch jetzt der Fall. Wir haben doch dann endlich mal eine Stimme aus der Pflege.
Wird das so sein?
Wo sitzen wir denn jetzt in den Gremien drin? Wo sitzen wir?
Nirgendwo.
Ja? GBA? Beste Beispiel,
was
entscheidet der gemeinsame Bundesausschuss, entscheidet, wie viel Anästhesie-Intensivfachkräfte wir auf der Station haben müssen, damit wir eine bestimmte Operation machen dürfen, einen bestimmten Eingriff machen dürfen.
Und da sitzt niemand aus der Pflege drin?
In dem Gremium sitzt keiner aus der Pflege drin. Also das heißt, es wird immer über die Pflege bestimmt, es wird über die Pflege gesprochen, aber die Pflege sitzt nicht mit drin und kann mitentscheiden. Und selbst wenn sie mit drin sitzen würde, muss man sich immer klar machen, dass Pflegepolitik immer ehrenamtlich betrieben wird. Ja, also alle, die in der Pflege, in der Politik unterwegs sind, die versuchen, Dinge zu verändern, die eine starke Stimme sein wollen für die Pflege, die machen das alles nebenbei. Und du kannst nicht nebenbei dann auch, selbst wenn man uns das anbieten würde, jetzt sofort in 20 Gremien drin sitzen zu dürfen und mitzureden zu dürfen. Das würde man ja zeitlich gar nicht schaffen, weil die müssen ja alle noch ihren Job machen. Es sind ja dann Menschen, die hauptberuflich arbeiten, ihr Geld verdienen müssen und das alles sozusagen ehrenamtlich in ihrer Freizeit machen.
Das ist aber, glaube ich, der falsche Ansatz. Da muss man gucken, dass die aus dem Job rausgelöst werden und halt aus einem anderen Pott bezahlt werden.
Genau.
Und weil letztendlich seid ihr dann auch Lobbyisten. Das Wort ist ja ein bisschen beschmutzt, obwohl es ja eigentlich gar nicht unbedingt so sein muss. Ne? Aber ihr macht Lobbyarbeit für eine bestimmte Berufsgruppe. Und ich habe noch nicht gehört, dass Lobbyisten nicht bezahlt werden. Warum solltet ihr nicht auch bezahlt werden dafür?
Ja, und da kommt das Geld dann auch her. Und dann kann man genau auch Politik betreiben und kann für die Menschen sprechen und sich einsetzen, wenn man eben auch die Mittel dafür hat. Und dafür brauchen wir eine Kammer.
Aber du hast was von der gesetzlichen Grundlage vorhin erzählt. Welche gesetzliche Grundlage braucht man denn dafür?
Naja, das muss erstmal das Gesetz sozusagen verabschiedet werden, dass eine Kammer gegründet werden darf. Einmal auf Landesebene. In Berlin müsste jetzt praktisch die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass man eine Kammer bilden kann. Und wenn man dann in jedem Bundesland eine Kammer gegründet hat, dann könnte man da draußen eine Bundespflegekammer machen.
Aber die Ärzte haben das doch schon.
Ja, die Ärzte haben das. Und da hat man auch nicht die Ärzte gefragt, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht, sondern das ist einfach bestimmt worden.
Warum ging das da so schnell? Und warum passiert bei euch nichts?
Wieso, weshalb, warum?
Ja, jetzt haben wir doch jetzt mal eine hier sitzen, die da ein bisschen bei der Drille steckt. Warum?
Ja, weil die eigenen Leute sehr zwiespalten sind. Das hat Litti ja gerade gesagt.
Das heißt, ihr sabotiert euch selbst, oder was soll das heißen?
Ja, jetzt? Wir sprechen nicht mit einer Stimme. Ja.
Das ist ganz schön dumm.
Aber das kann man bei 1,2 Millionen Menschen, weiß ich nicht, ob da, ja, da haben offensichtlich im Moment die Menschen gerade das gehört, die das eben nicht wollen, aus verschiedenen Gründen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es gibt, politisch ist es nicht gewollt im Moment, sonst würde es ja passieren. Also,
ja, weil die Schiss haben vor eurer Macht, also einfach.
Könnte man so auch sagen. Liegst du, glaube ich, nicht ganz falsch.
Ich ahne Großes. Janet, erstmal vielen lieben Dank für diesen ganzen Input. Ich muss mir den wirklich hinterher mal anhören. Mache ich sowieso, aber ich glaube, ich habe
noch... Es wäre schön, wenn du dir den anhörst.
Ich habe mindestens einmal immer noch mal. Aber ich glaube, den werde ich auch mal. Weil da wirklich ganz, ganz viele, nicht nur positive Aspekte. Du hast mir den Schuh gequietscht, da kann ich auch mal mit Pickup rascheln.
Raschel.
Im letzten Podcast ständig deine Schuhe. Ständig, ich dachte so, Alter, was macht
der? Habe ich die Mikrofone am Schuh gehabt?
Da saß man da auf dem Boden.
Ach so.
Ja,
da kann ich dann auch nichts für.
Also ich habe gerade ein Pickup gegessen, liebe Leute, weil ich so aufgeregt bin. Nee, Jeanette, also tausend Dank dafür, ne, dass du uns da so einen Eindruck, dass du auch wieder sehr auf Liebe ist auf Augenhöhe mit uns warst. Okay. Mit uns, den Pflegenden insgesamt, finde ich. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Job, bei deiner Mission.
Ja. Danke.
Und das Thema Pflegekammer, auch, ja, habe ich ja auch schon mal zu Jenny gesagt in dem Podcast, aber ich werde mich damit nochmal näher beschäftigen. Ich glaube, man muss sich da auch mal noch ein bisschen belesen. Wir gehen auch viel so nach Hörensagen, weißt du?
Genau.
So richtig sich mal nachlesen, ey, was bedeutet das eigentlich, mache ich auch nicht, bin ich ehrlich. Ja,
ja, man muss nachlesen und man muss sich auch mal drauf einlassen. Auch mal Dinge anders zu machen.
Und wenn es wirklich für unsere Zukunft was verändern würde, und das sehe ich gerade so als einen der wenigen Hebel, wo man ansetzen kann erstmal, ja, dass sich was verändert, wir diskutieren das zu Hause nochmal im kleinen Kreis.
Zu Hause? Sehr schön. Das hast du heute schon mal gesagt.
Mit Olschig im Skiurlaub. So, ihr Lieben, Olschig.
Ja, was soll ich sagen? Jeanette, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde länger machen, aber ich habe jetzt schon die Befürchtung, ob die Leute jetzt bei 1,5 Stunden an der Stange bleiben. Ich meine, wir hatten hier 45 Minuten angezeigt, aber ich glaube, wir sind 45 Minuten sind die abgelaufen. Von daher müssen wir...
Gleich kommt Kader wieder rein, die Tonspur ist voll.
Genau. Wir müssen abbrechen. Nee, also vielen Dank, dass du da warst. Hat auch mir mal wieder Hat auch mich ein bisschen weitergebracht. Wie gesagt, ich bin ja nach wie vor immer noch der Idiot hier, obwohl ich schon einiges dazugelernt habe.
Bist du nicht mehr Oldschool. Mach dich nicht so schlecht. Du bist schon, mittlerweile bist du schon mindestens ein KPH.
Was ist das?
Einjährige Ausbildung.
Siehst du, ich bin ein Idiot. Ich wusste nicht, was KPH ist. Von daher, vielen Dank für den Input und macht endlich was aus dieser scheiß Pflegekammer. Das muss doch irgendwie mal gehen.
Ja, ich arbeite dran. Ich hoffe, ihr arbeitet mit.
Ja, ich bin dann, ich bin kein Pfleger.
Wir reden nochmal über den Pool.
Wir reden nochmal über den Pool. Aber nicht mit dem Swimmingpool verwechseln.
Nein. Immer wenn man in euer Haus reinkommt, da steht da immer Willkommen im Pflegepool. Da steht aber nichts weiter drunter. Weißt du, ihr habt so ein Plakat da, das
hängt schon eine ganze Weile. Du hast vorgestanden, hast du gesagt, wo ist der Pool?
Nee, aber Willkommen im Pflegepool. Und dann denke ich so, ja, und schreib doch mal die Konditionen daran. Was denn so, ne?
Ach, wir haben doch Plakate, da steht jetzt alles drauf.
Wenn du so
mit einem richtig coolen Swimmingpool.
Ach, siehste.
Ja, wer hat keine Lust mehr auf unruhiges Fahrwasser? Wer möchte sozusagen das ist der,
genau.
in unseren Pool? Ja,
du hättest nur weiterlesen müssen, die siehste.
Ja, das
stehen ja dann die Kontaktdaten und dann im persönlichen Gespräch. Es ist auch viel cooler, wenn wir dir sagen, was hat es für Vorteile und du kannst dann sagen, ja, passt für mich oder passt für mich nicht.
Leute, ihr hört schon, jetzt wird hier ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht, ist aber auch gut so, weil mit Janett habt ihr wirklich eine ganz tolle Pflegedirektorin. Den Rest müsst ihr selber rausfinden, beziehungsweise im Gespräch.
Genau, sprecht den Pool an.
So, jetzt was steht da? 67 Minuten. Leute?
167 Minuten, ja, es ist Ende, finito. Janett. Halt die Ohren steif. Alles Gute. Schönes Leben noch.
Danke.
Bis bald. Bis bald im Pool, im Garten. Ciao, ciao.